Hustle-Hustle-Podcast. Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Tausend und deine Tat. Hallo meine lieben Hustle-Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass ihr zur sechsten Folge eingeschaltet habt mit der lieben Katrin. In dieser Folge geht es um den gemeinnützigen Verein in Jena Tausend Taten. Katrin berichtet von dem Verein, wie sie ihn mit aufgebaut hat, was er für Inhalte hat und wie der Verein es schafft, alt und jung miteinander zu verbinden. Der Verein feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag und hat wahrscheinlich schon weitaus mehr als 1000 Taten erreicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, bleibt gesund und denkt immer dran, schon in der Bibel stand geschrieben, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen.
So, dann legen wir mal los. Also ich habe gerade gehört, ihr seid 10 Jahre alt geworden dieses Jahr.
Ja, ganz recht.
Wie fühlt sich das denn an, einen Verein zu haben, 1000 Taten, der gerade 10 Jahre alt geworden ist?
Gute Frage, wie fühlt sich das an? Ich habe tatsächlich gar nicht so wirklich das Gefühl, dass ich das Ganze schon 10 Jahre lang mache. Also ich bin tatsächlich von Anfang an mit dabei bei der Geschichte. Also von daher fühlt sich immer noch jung an, fühlt sich immer noch frisch an. Ich gehe unheimlich gerne hierher, ich mag den Verein, genieße immer wieder die Begegnungen, die ich hier habe. Also es fühlt sich gut an, ja.
Das wollte ich hören. Ja, du hast gesagt, du bist schon von ganz vom Wiegesalter mit dabei. Wie ist denn alles zustande gekommen mit 1000 Taten, mit dem Namen und dem Verein und der Gründung?
Das sind jetzt viele Fragen.
Ja.
Okay, also fangen wir erstmal an. Wie ist es zustande gekommen? Tatsächlich hat der 1000 Taten e.V. etwas ganz unmittelbar auch mit mir, mit meiner Berufsbiografie insofern zu tun, als dass ich damals mein Studium der sozialen Arbeit gemacht habe, also ein bisschen später das Studium nochmal gemacht, war sozusagen mein zweiter Bildungsweg dann. Und im Rahmen dieses Studiums muss man ein Vollzeitpraktikum machen. Und dieses Vollzeitpraktikum hatte ich damals bei der Bürgerstiftung Jena gemacht. Und das war genau der Zeitpunkt, als sich der Verein mit ein paar Projekten, das sind jetzt auch inzwischen ein paar dazugekommen, eben aus dieser Bürgerstiftung ausgegründet hat, sozusagen selbstständig geworden ist. Und diesen Prozess durfte ich damals als Praktikantin mit begleiten. Also von daher deswegen ganz eng auch mit meiner Berufsbiografie verbunden. Ja, und dann bin ich dabei geblieben, wie das so ist. Also das Studium noch beendet und dann habe ich hier eben irgendwann meine erste Stelle gehabt mit ein paar wenigen Stunden. Und bis eben jetzt, da ich sozusagen meine Hauptarbeitsstelle hier habe mit mehr Stunden, um es mal so auszudrücken. Ja, wie fing es dann an? Also am Anfang, wie gesagt, die Ausgründung, da war das Projekt Nahbahn, also eines der Projekte, eines der 6 Projekte, die wir hier im Verein haben, war da schon beständig. Dann gab es noch das Projekt Co-Pilot damals auch schon und die Leseprojekte. Da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal
genau,
einfach drauf,
dass wir
die dann später nochmal erklären, genau. Und ja, dann waren da eben auch schon ein paar Freiwillige mit dabei und ja, dann haben wir uns so auf den Weg begeben, was es alles so notwendig ist, wenn man eben einen Verein gründet sozusagen. Also wir mussten dann einen Raum finden, wir mussten diese Büroräume hier, genau, haben wir angemietet.
Da muss man es anmelden als Verein, ne?
Ja.
In Deutschland ist ja alles wahrscheinlich auch immer sehr bürokratisch.
Ja, sehr wichtig. Jetzt müssen wir unterbrechen, mal kurz. Tut mir leid. Da, alles klar. Also dann
okay, sind wir wieder zurück. Genau, Deutschland ist sehr bürokratisch.
Richtig, Deutschland ist bürokratisch. Ja. Und das war ja genau dieser Akt, den ich damals da miterlebt habe, also im Rahmen dieses Praktikums. Ne? Also war also auch ganz spannend. Es gab eine erste Sitzung, also so zur Gründung. Da wurde die erste Satzung beschlossen. Es gibt dieses Gründungsprotokoll auch noch. Mhm. Genau, das haben wir dann zum Vereinsregister gebracht. Und dann sind diese Anmeldeschritte halt passiert, ja. Und das jährt sich eben in diesem Jahr zum 10. Mal.
Wahnsinn.
Und ganz genau eben am 20.05. haben wir unsere Gründungssitzung gehabt, ja. Und es ist ganz schön, dass es auch jetzt immer noch so ein paar Leute gibt, die auch wirklich noch sehr intensiv mit dem Verein verbunden sind, die eben damals zu dieser ersten Gründungsmitgliedern gehörten. Das ist ganz schön. Ja.
Ja, da hat man wahrscheinlich eine ganz andere Identifikation, wenn man es wirklich vom Anfang an mitbegleitet hat. Ne? Ja, da hängt man, also ist ja wie so ein eigenes Kind wahrscheinlich.
Genau, das war
so
gerade die Worte, die ich im Kopf hatte. Das ist mein Baby, ja. Es hat so seine Vor- und Nachteile natürlich.
Ja, man
auch,
macht auch alles dafür und investiert wahrscheinlich immer wieder auch viel Zeit.
Richtig, und gleichzeitig kriegt man eben die Veränderungen auch mit und dann muss man eben auch Veränderungen zulassen können. Das ist natürlich auch immer manchmal so eine Herausforderung, aber gut, dann bin ich ja dann im Privaten auch gewohnt, dadurch, dass ich Kinder habe. Also von daher weiß ich so ein bisschen, wie das ist mit Loslassen und Veränderungen akzeptieren. Ja, genau.
Wie viele wart ihr damals, als ihr das Ganze gestartet habt? Beziehungsweise hast du dir vorgestellt als Praktikantin, dass das mal so endet, dass du dann Vollzeit in diesem Verein aufgehen wirst? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja zur Gründung, vielleicht zu der Frage, das waren eben, wie es gesetzlich notwendig ist, diese 7 Leute.
Ach so, okay,
ganz, das unterschrieben. Ja, und auch heute ist der Verein an sich gar nicht so riesig groß. Also Vereinsmitglieder sind tatsächlich in Anführungsstrichen nur zwischen 30 und 40, habe es jetzt gar nicht so ganz genau im Kopf, weil der Verein letztlich doch nur die Trägerstruktur für diese Projekte ist. Ne? Also Ehrenamtliche heute, zum heutigen Zeitpunkt haben wir, die sich über alle Projekte verteilt engagieren, so roundabout 220. Und das haben wir natürlich damals nicht gedacht, dass das so groß wird und dass wir auch ja mit dieser Beständigkeit eben dann auch da sind. Also es hat sich schon einiges verändert. Waren wir am Anfang in Anführungsstrichen nur so ein kleiner e.V., der sich gegründet hat und dann geguckt hat, wie geht's denn? Wir mussten Gelder akquirieren, dass wir überhaupt überleben. Das ist ja immer so eine Sache in der sozialen Arbeit, eben Personalkosten da auch finanziert zu bekommen. Und es war ein langer Prozess, den wir sehr gut, muss ich wirklich sagen, mit der Stadt Jena oder in Kooperation mit der Stadt Jena gegangen sind, gerade eben auch mit der Altenhilfe in Jena. Damals war es die Frau Pippert, heute ist es die Frau Wächter, die Altenhilfeplanerin von Jena, die uns da von Anfang an, muss ich sagen, sehr wohlwollend auch begleitet haben. Und inzwischen sind wir ja fest in die Struktur der Altenhilfeplanung in Jena eingebunden. Also von daher, das war damals natürlich nicht zu erwarten.
Ja, aber ihr gebt wahrscheinlich auch viel prägenden Impuls, gerade mit der Altenhilfe. Ihr macht ja so Paten. Mhm. Großeltern, Paten,
Kopf hören. Ja, mehrere. Also das ist so ein bisschen bei uns tatsächlich generationsübergreifend, die Projekte, die wir haben. Generationsübergreifend sowohl, kann man sagen, von Leuten, die sich engagieren, als auch sozusagen auf welche, ich nenne es mal Zielgruppen, diese Projekte gerichtet sind. Grundsätzlich, was von allen gleich ist, ist eben, dass es sich um ehrenamtliches Engagement handelt. Ja. Das heißt also, jeder, der sich engagieren will in der Kommune, jeder kann gerne zu uns kommen. Und bei uns ist das Engagement eben immer so dargestellt oder ausgerichtet, dass es mit Menschen zu tun hat. Und primär heißt das, wir haben diese verschiedenen Projekte, die eben in alle Altersstufen abdecken und die dann immer ja am Ende in so eine Art Mentoring-Projekten oder Besuchsprojekten münden.
Ja.
Ja. Und da haben wir eben auch 2 in der Altenhilfe. Fangen wir mal da an, weil das Alter ist nun mal unsere Zukunft. Ja. Ne? Also da kommen wir nicht drum rum. Und da haben wir eben zum einen die Nahbahn, also heißt wirklich Nahbahn, ist kein Sprechfehler.
Wegen der Nähe?
Wegen der Nähe, genau das, ja, das wunderbar.
Habe ich richtig verstanden.
Du hast es gleich richtig verstanden, ja. Also praktisch das, was ein Nachbar im Idealfall sein könnte, ist dann eben hier der Nahbar, also ein Mensch, der Nähe schenkt. Das ist ein ganz klassischer Besuchsdienst. Ehrenamtliche werden gefunden und gesucht, kommen zu uns, finden es einfach interessant, mit älteren Menschen in Kontakt zu treten, davon Erfahrungen auch zu schöpfen oder vielleicht auch gerade viele Studierende, die sagen, Mensch, war auch sonst zu Hause, viel mit meiner Oma zusammen oder Opa, fehlt eben hier in Jena, ne? Weil sie eben hier nur zum Studium sind, die dann zu uns kommen. Aber auch Menschen in der nachberuflichen Phase oder sowas, die dann sagen, sie würden gerne andere Leute unterstützen oder besuchen. Ja, und die vermittle ich dann eben zu älteren Menschen in Jena, die wiederum zu uns kommen. Ja, manche, weil sie sich selbst melden, weil sie einfach sagen, sie hätten gerne einen Kontakt. Andere, die vermittelt werden zu uns durch die verschiedenen Sozialdienste, die es da auch gibt, oder Anlaufstellen eben für Senioren in der Stadt. Aber auch Angehörige selber, die sich bei uns melden und sagen, es wäre schön, wenn meine Mutter, mein Vater, meine Tante, mein Onkel regelmäßig einen Besuch bekommen würde.
Ja, das ist total schön, weil man dem Prozess der Einsamkeit dann auch so entgegenwirkt. Gerade wenn jetzt vielleicht jemand von den Älteren seine Frau verliert oder Partner verliert, ist es ja schön, wenn man dann nochmal so einen Jüngeren hat. Und ich meine, wir als Studierende, wir können ja nur von der alten Generation auch lernen. Und ich meine, wenn man da auch nur irgendwie einmal pro Woche oder einmal im Monat einen Spaziergang macht mit der anderen Person, das gibt, glaube ich, schon so viel Impuls und so viel Nähe.
Ja, ist tatsächlich, das sind so zwei schöne Punkte, die du da ansprichst. Also das eine eben Einsamkeit entgegenwirken oder im besten Fall zu verhindern. Also ich sage immer, das, was wir oder beziehungsweise ich in diesem Projekt mache, weil es ist nun mal auch gerade das Projekt, was ich selber leite, das ist so, dass ich künstlich Freundschaften im besten Fall anstoße, die eben dann, wenn es ganz gut gelingt, auch tatsächlich reale Freundschaften werden. Ne?
Ja.
Und ich habe tatsächlich über diese vielen Jahre eben jetzt einige Senioren, Seniorinnen, die da in dem Projekt auch begleitet, also besucht werden, wo dann vielleicht sogar schon mal auch ein Ehrenamtlicher oder eine Ehrenamtliche gewechselt hat, weil eben zum Beispiel Studium im Jena beendet und dann weggezogen oder irgendwelche anderen Konstellationen diese regelmäßigen Kontakte nicht mehr ermöglicht haben. Wo ich aber dann im Nachgang von den SeniorInnen noch immer höre, oh ja, die Lisa hat sich wieder gemeldet, hat mir einen Brief geschrieben, die hat jetzt ein Kind gekriegt und so. Ne? Also wo eben wirklich so ein ganz natürlicher persönlicher Kontakt daraus geworden ist. Und das ist natürlich wunderschön, das zu hören. Und es ist auch so, wie du gesagt hast, es ist immer so ein beidseitiges Geben und Nehmen. Ne? Also es ist nicht so, dass sagen wir, nur die ältere Person etwas davon hat, weil sie eben die Besuche bekommt oder so, sondern genau das ist der Fall, dass da einfach ein Austausch stattfindet, dass beide Seiten von Erfahrungen voneinander profitieren und ja, schöne Dinge einfach, schöne Zeiten miteinander erleben.
Ja, es hat ja eigentlich auch wieder so ein bisschen so einen christlichen Hintergrund, auch dieses Miteinander, Füreinander und das Begegnen, das ist schon schön.
Naja, das ist ja nun mal die, unsere Gesellschaft basiert nun mal auch auf diesen Grundwerten. Ja.
Jesus hat ja auch schon immer von den Taten geredet.
Genau.
Und der zweite mit den älteren Menschen, das zweite Projekt war klar mit Demenz, ne?
Genau, das ist das Projekt Paten für Demenz. Das ist dann tatsächlich eins, was nur oder erst in diesem Verein 1000 Taten entstanden ist. Ist so ein bisschen aus den Erfahrungen heraus, die wir mit dem NABAM-Projekt hatten, dann entstanden und entwickelt worden, damals von der einen Kollegin. Hier ist es eben so, erstmal, ja, gleiches Prinzip, ein Ehrenamtlicher besucht einen älteren Menschen. Aber hier ist eben die Besonderheit, dass dieser ältere Mensch eben demenziell erkrankt ist und da natürlich auch ein bisschen eine andere Art der Betreuung notwendig ist.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Also einfach, weil ja die Gegebenheiten anders sind, weil man anders reagieren muss, weil man sich einfach auf andere Verhaltensweisen zum Teil einstellen muss. Und mit diesem Projekt wollen wir gleichzeitig auch ein bisschen mehr, oder wollen wir nicht nur, sondern schaffen wir tatsächlich auch Unterstützung, nicht nur für den besuchten Senior oder die besuchte Seniorin, sondern eben auch für die pflegenden Angehörigen.
Ja.
Weil ja eben, das ist ja bekannt, Demenz verstärkt sich im Verlauf der Erkrankung. Und dann ist es eben nicht selten so, dass die Erkrankten dann eben doch nicht mehr gut alleine gelassen werden können, sondern tatsächlich eine dauerhafte Begleitung brauchen. Und dann ist es ganz schön, wenn die Angehörigen dann eben zum Beispiel wissen, okay, Montagnachmittag um 3 kommt jemand für 2 Stunden oder 3 Stunden ist für meinen Angehörigen da. Und in dieser Zeit können die Menschen dann mal was für sich machen, müssen sich eben nicht sorgen um ihre erkrankten Angehörigen. Und da gibt es tatsächlich so einige schöne Beispiele. Also es gibt zum Beispiel einen Herrn, der zieht sich dann immer seine Laufschuhe an und dann rennt der einfach, weil er eben für sein Nebenlernen gern joggt. Oder
den muss ich, glaube ich, mal kontaktieren.
Ja, genau. Das hat er früher mit seiner Frau zusammen gemacht und jetzt geht's halt nicht mehr. Ja, so etwas. Oder war auch mal eine Dame, da war es, glaube ich, der Mann, der erkrankt war. Und die hat dann sie hat dann die Vereinbarung mit den Ehrenamtlichen, der ist immer einmal im Monat gekommen, das war für sie ausreichend, aber abends oder am frühen Abend. Und dann hat die eben diesen Abend genutzt und hat sich dann mit ihren Freundinnen zum Kegeln getroffen.
Ach, schön.
Also auch sowas, ne?
Ja.
Von daher wirklich so mal Kopf frei haben. Und natürlich einfach so eine Entlastungssituation spüren.
Ja, es ist ja wirklich für alle, die schon mal jemanden gepflegt haben, es ist eine große Belastung. Und schon allein diese 2 Stunden oder 3 Stunden, wie du es gesagt hast, ist eine ganz, ganz große Entlastung. Und ich glaube, mit eurem Projekt macht ihr auch nochmal ganz anders darauf aufmerksam. Ich meine, ich glaube, wir alle verdrängen so ein bisschen das Problem mit Altwerden und Dementwerden. Kann ja auch jungen Leuten passieren.
Ja.
Und durch diese Projekte schafft es dann auch wieder ein ganz neues Bewusstsein für,
richtig,
weil wir alle dem ja auch nicht aus dem Weg gehen können. Und es ist eine ganz schöne Sache, weil man kann dann auch so füreinander helfen. Ich meine, bringt jetzt auch den Hörer und Hörerinnen, die können sich ja dann auch alle bei euch melden.
Ja, auf alle Fälle.
Ja. Und ihr habt auch noch viele andere Projekte, ne? Das waren jetzt zwei von sechs.
Von sechs, beziehungsweise genau. ein neues Teilprojekt ist tatsächlich auch gerade am Entstehen, ja. Das waren die Projekte in der Altenhilfe, genau. Wir haben dann eben auch noch die Projekte im Bereich, sag ich mal, Kinder- und Jugendhilfe oder Kinder- und Jugendarbeit, wie auch immer man das nun bezeichnen möchte. Das sind dann primär die Leseprojekte erstmal. Da fallen tatsächlich eben jetzt zwei beziehungsweise drei Projekte drunter. Ja, Leseprojekte, sagt schon der Name, ne? Hat was mit Lesen zu tun.
Ja.
Hier ist es so, dass die Grundidee die ist, Lesen ist eine Grundkompetenz, die wir alle Erwachsenen, sag ich mal, ganz, oder die allermeisten Erwachsenen ganz selbstverständlich einfach haben und im Alltag damit umgehen. Also wir denken gar nicht mehr darüber nach, wenn wir irgendwo etwas Geschriebenes sehen, dass das natürlich auch ja etwas ist, was man erlernt oder erlernen musste sozusagen. Und ja, dennoch können einfach nicht alle lesen, beziehungsweise der Prozess des Lesenlernens ist etwas ganz Schwieriges für Kinder auch. Jetzt fühlen sich wahrscheinlich die angesprochen oder die sagen ja, die gerade Kinder im Grundschulalter haben.
Ja.
Von daher, und mit diesen Projekten wollen wir einfach ja das fördern, dass gelesen wird, dass Lesen, Lernen irgendwie erleichtert wird. Und da fangen wir mit dem ersten Projekt, den Vorlesepaten, schon ganz früh an. Also da wollen wir den Kindern nicht das Lesen lernen bei dem Vorlesepaten, sondern da ist es so, dass wir Kinder einfach begeistern wollen für das Medium Buch, für Geschichten, dass sie das kennenlernen oder einfach weiter kontinuierlich kennenlernen. Hier ist es so, dass wir Ehrenamtliche in Kitas vermitteln in Jena, also Kindertagesstätten, und die dort dann, das ist das einzige Projekt, was mit mehreren gleichzeitig zu tun hat, eben die dann da vor einer Gruppe von Kindern vorlesen.
Ah, okay. Und die Kinder sind dann wahrscheinlich so 4, 5, 6,
ja,
oder?
Ja, so 3 bis 6, ach, genau. 3, okay. Ja, so eben wie die Kita von der Konzeption her aufgebaut ist. Das ist natürlich nicht eine Stunde Vorlesen am Stück, also wer mit kleinen Kindern zu tun hat, weiß das, dass das nicht geht. Da wird dann eben auch über eine Geschichte gesprochen oder mal ein Bild gemalt. Das ist ganz unterschiedlich, genau.
Und viel mit Darstellung wahrscheinlich.
Ja, auch. Also das ist ein ganz schönes Projekt. Ist auch in den letzten 3, 4 Jahren sehr gewachsen. Also wir sind, glaube ich, so rund in 25 Kitas da hier in Jena vertreten. Das ist toll, dieses
das
Projekt.
Das ist viel, ja. Ja, ja, das, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Psyche der Kinder, weil die Medien ja auch immer mehr zunehmen. Und viele wissen gar nicht mehr, wie es ist, so ein Buch zu lesen und sich dem zu nähern. Ich meine, ich durfte es noch miterleben in meiner Kindheit und auch im Kindergarten. Und das ist wichtig, dass ihr gerade da schon im Kindergarten den Anstoß gibt. Wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr gesagt habt, ihr macht es schon vor der Grundschule aus diesen
Aspekten? Weiß ich gar nicht. Das ist tatsächlich so ein Projekt, was es schon gab, als das ist ja auch eines, was wir mit übernommen hatten in dem Verein. Kann ich gar nicht sagen, wie damals das Projekt der Vorlesepaten entstanden ist. Also dieses Projekt der Lesementoren ist was von der Grundidee her, das ist deutschlandweit verbreitet. Das ist so ein Mentorkonzept. Das ist wirklich, das findet man in ganz vielen Städten. Ob es jetzt die Vorlesepaten, also dass man schon in Kitas geht, tatsächlich auch so weit verbreitet ist, kann ich gar nicht wirklich sicher sagen, das weiß ich nicht.
Also ja, total schön auch für Leute jetzt, wenn irgendein Studierender kommt, der sagt, ich möchte gern was mit Kindern machen oder ich studiere sogar Grundschullehramt oder irgendwie sowas. Das ist ja total,
Es ist auch tatsächlich,
dass man sich da richtig gut einbringen kann dann auch.
Ist tatsächlich auch so, dass da viele eben mit dieser Grundidee auch kommen, dass sie sagen, das ist es mit Kindern und eben auch, dass in Verbindung mit ihrem Studium da ein bisschen Praxis haben wollen, genau.
Könnte man sich ja, glaube ich, bestimmt sogar auch anrechnen lassen als Praktikum, wenn man es richtig jetzt wieder bürokratisch alles regelt.
Ja, da gab es auch schon mal Anfragen dazu. Ist natürlich, ja, das muss man immer, ich glaube, die Studierenden müssen so und so viele Stunden machen. Ja. Das ist natürlich mit einer Stunde beziehungsweise 2 Stunden in der Woche jetzt, wäre ein sehr langes Praktikum.
Ja. Das stimmt. Ewiger Praktikant.
Ja, so ungefähr.
Nee, man macht es ja auch ehrenamtlich so im ersten Primär, sag ich mal. Aber Studierende denken ja meistens auch ein bisschen pragmatisch, deswegen sage ich es gerade.
Also sicherlich kann man einfach auch testen. Ne? Genau. Ja, dann gibt es das nächste Projekt, die Lesementoren. Das ist dann tatsächlich etwas, was in der Schule stattfindet. Also hier vermitteln wir Ehrenamtliche in Schulen. In der Regel sind es Grundschulen in Jena, die dann da ganz gezielt mit einem Kind jeweils, tatsächlich auch im 1-zu-1-Prinzip, das Lesen lernen, unterstützen, üben, wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Also hier ist es so vom Ablauf, dass die Schulen uns regelmäßig melden, wir hätten so und so viele Kinder, die vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnten. Und dann schicken wir eben diese Anzahl von Ehrenamtlichen da in diese Schulen und die bekommen dann in der Schule ein Raum zur Verfügung gestellt, wo die sich dann eben so ungefähr für eine Dreiviertelstunde zu zweit zurückziehen können und dann einfach gemeinsam Lust und Freude am Buch und am Lesen lernen entdecken. Also hier geht es nicht um in dem Sinne Schulaufgaben machen, überhaupt gar nicht, soll es
also
nicht sein.
Also mal nicht um deutsche Leistung, sondern nein, eher um dieses spielerische, genau, fantasievolle Herangehen.
Richtig, richtig.
Ja, auch das finde ich wieder ein richtig gutes Konzept, weil ich kenne es von meinen Eltern, ich habe ja auch 3 Geschwister. Eltern haben oft nicht die Geduld, sich dann nachmittags nochmal hinzusetzen und ja, dieses ganze Vorlesen, das ist schön, wenn es da noch andere Leute gibt. Und als Kind findet man es ja auch gut, wenn sich ein anderer nur um einen kümmert.
Richtig, das ist auch tatsächlich so, was die Ehrenamtlichen aus dem Projekt uns häufig widerspiegeln. Ne? Also am Ende ist es ja, wir Erwachsene wissen das, schon irgendwie eine Art, vielleicht auch der Nachhilfe oder der Förderung. Aber für die Kinder ist das überhaupt nicht so, sondern das ist in den allermeisten Fällen was ganz Schönes, weil ich überziehe jetzt bestimmt dieses Bild und ich hoffe, alle LehrerInnen oder angehende Lehrerinnen werden mir das jetzt nicht übel nehmen, aber man stelle sich vor, die Kinder in einer Klasse sind den ganzen Tag in der Schule und dann haben sie eben immer diese eine Lehrerin, den einen Lehrer vor Augen. Und dann kommt jemand, was weiß ich, Leseonkel, Lesetante oder eben ja die coole Person XY und die ist dann in dem Moment nur ganz alleine für mich, für dieses Kind da und schenkt mir die volle Aufmerksamkeit. Das ist natürlich cool, ne?
Ja, dann, das ist...
Ja, dann ist das auch schön und dann eben, weil auch kein Schulstoff gelesen wird in dem Sinne, sondern das kann eine Zeitung sein, das kann ein Lieblingsbuch sein, das ist auch Reden über Texte und so weiter, ne?
Also ja, und ich glaube, das motiviert die Kinder dann auch nochmal ganz anders. Gerade auch Kinder mit vielen Geschwistern, da kriegt man ja selten so diese... Anerkennung von der einen Person. Genau. Ich denke mir, die freuen sich dann bestimmt auch richtig, wenn die eine Person dann kommt und sagt, ja, komm, wir gehen jetzt mal eine Stunde und machen das. Und
genau.
So ist ja, ich glaube, auch das wieder macht ganz viel mit der Psyche und motiviert die Kinder auch.
Genau, setzt in Bewegung, um mal bei deinem Thema zu bleiben.
Ja, genau.
Das ist natürlich ein Projekt, was jetzt gerade zur Zeit in dieser Pandemiezeit schwer läuft. Jetzt können die Ehrenamtlichen einfach gerade nicht in die Schulen.
Ihr dürft nicht. Ach so, es ist ja auch nur Online-Unterricht.
Genau, also viele Schulen haben Online-Unterricht, aber selbst wenn Präsenzunterricht ist, ist es so, dass nur Schüler und Lehrer in Schulen dürfen. Also es ist diese Ampelphase gelb und da dürfen gar keine Fremden rein. Das ist halt jetzt... Das hat tatsächlich einen ganz schönen Bremser gekriegt, dieses Projekt aktuell. Wir versuchen immer noch unser Möglichstes zu machen. Wir versuchen auch Online-Angebote zu machen. Ja, das ist natürlich immer so eine Frage. Ne? Also bei einem Grundschulkind, 2. Klasse, 1. Klasse oder 3. Klasse, wie gut funktioniert das da praktisch wirklich online eine Lesehilfe zu machen? Das ist immer so ein bisschen sehr, sehr individuell.
Dann. Ja. Ich kenne es ja auch selber als Studentin. Man hat so viele digitale Angebote, dass man eigentlich weitere Angebote eher ablehnt, weil man...
Ja. Genau.
Ja, weil man einfach nicht mehr vorm Laptop sitzen kann.
Richtig. Und eigentlich will man ja auf Bäume klettern als Kind
oder
draußen rumtoben oder so weiter. Das ist wiederum etwas, dafür hat unser anderes Projekt, was wir noch haben, die Co-Piloten, auch im Bereich Kinder und Jugend. Die haben gute Anfrage, guten Lauf jetzt auch gehabt. Zwar auch, klar, in den Zeiten der absoluten Kontakteinschränkungen waren wir auch da zurückhaltender. Aber das läuft inzwischen auch wieder ganz normal und gut an. Also das ist etwas, wo wir ehrenamtlich eben nicht in Institutionen vermitteln, sondern zu Familien, die Kinder haben. Die sind dann in der Regel aber auch wenigstens schon im Grundschulalter, die Kinder. Und die dann eben da mit dem Kind, so nach dem Motto, großer Freund, kleiner Freund. Also ein großer Erwachsener mit einem Kind, die machen irgendwas zusammen im Freizeitbereich.
Also irgendwas Praktisches dann.
Ja, was die auch wollen. Also das kann eben von auf Bäume klettern, wenn ich jetzt mal das
bis
Bild verwende.
Bis,
richtig, Fahrrad fahren oder auch einfach nur im Paradiespark gemeinsam chillen oder mal durch die Stadt schlendern. Oder was weiß ich, Studierende nehmen dann mal die Kinder, Jugendlichen mit in die Tulp, zeigen denen was. Also wirklich irgendwas, was beiden gemeinsam Spaß macht, das steht oben drüber.
Ach schön. Und das geht trotz Corona jetzt so ein bisschen?
Ja.
Wegen
also,
zwei Haushalten?
Genau, wegen zwei Haushalten. Es ist grundsätzlich so bei unseren Projekten, also auch die in der Altenhilfe, auch das ist tatsächlich so ganz, ganz offiziell, würde es sowieso gehen, weil es ja immer nur zwei Haushalte sind, die sich treffen, aber auch ganz offiziell seitens der Altenhilfe von der Stadt Jena haben wir das okay, das darf sein, weil das eben Betreuungsangebote sind.
Ja, das finde ich auch gut, weil ich glaube, wenn sowas komplett gestoppt wird und man dann versucht, nach 1,5 Jahren das wieder in Bewegung zu bringen, ist ganz schwierig vom Nullstand. Das versucht die Kirche auch so ein bisschen, dass man nicht wirklich in diesen Nullstand gerät, weil es ist ganz schwierig, die Kontakte dann auch wieder zu bekommen. Ja. Weil viele werden dann auch so ein bisschen lazy und ziehen sich zurück. Gerade auch ältere Menschen könnte ich mir vorstellen, wenn dann die Kontaktperson plötzlich nicht mehr da ist, auch für Demente. Stelle ich es mir schwierig vor, wenn da jetzt jemand kommt, der immer kommt und dann 1,5 Jahre nicht und dann plötzlich wieder.
Das ist wie null. Ja. Das haben uns tatsächlich einige geschildert. Also wir sind ja da auch ganz eng in den Kontakt mit den Familien. Also für demenziell erkrankte Menschen war es richtig heftig. Also da sind Krankheitsschübe sicherlich auch in nicht wenigen Fällen extrem angestoßen worden, weil sich eben einfach vom gewohnten Umfeld zu viel verändert hat. Aber natürlich auch für alle anderen ist es schwierig. Also und dann würde ich in keiner Altersklasse eine Ausnahme machen. Also sowohl Kinder als auch Erwachsene als auch ältere Menschen leiden unter dieser Kontaktarmut, die irgendwo, oder Einschränkung, sagen wir es mal Einschränkung zumindest, die besteht, dass man immer überlegen muss, mit wem trifft man sich, kann man sich und treffen und so weiter. Das ist schon blöd.
Deswegen finde ich es richtig gut, dass ihr da an Lösungen denkt und auch versucht, das weiterzuführen und nicht einfach sagt, okay, wir machen jetzt nichts, weil nichts.
Ja. Naja, nee, das geht gar nicht. Das hätten wir uns ja selber aufgehoben. Nein.
Ach, sehr schön. Und dann gibt's noch?
Ja, genau. Ist in Ordnung.
Zwei andere Projekte.
Genau, also dann gibt es noch ganz, sozusagen, das ist ein Teilprojekt, anderes Projekt dieser Co-Piloten. Also was ich gerade erzählt habe, großer Freund, kleiner Freund. Da haben wir einfach auf eine Nachfrage oder auf einen Bedarf reagiert, den wir vor, das ist jetzt auch schon 4 Jahre, vielleicht 5 Jahre her, ich weiß gar nicht so genau, erkannt haben. Das sind die Leihgroßeltern. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was sich vom Namen her nahezu selbst erklärt.
Ja.
Ne? Also da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Funktioniert wieder nach dem gleichen Prinzip. Also wir haben in dem Fall explizit ältere Freiwillige, also die irgendwo sich schon auch zuschreiben, dass sie sagen, ich packe mir den Button Großeltern an sozusagen, ne? Und hier eben den Bedarf von Familien gemeldet bekommen. Da sind es auch manchmal wirklich kleinere Kinder dann noch. Also wir sagen so ab 3, vorher nicht so unbedingt, wo dann eben Kontakt hergestellt wird zwischen diesen potenziellen Leihgroßeltern und den Familien und dann eben da gemeinsam Dinge erlebt werden, gemacht werden. Unsere Aufgabe ist es hier bei diesen Projekten so ein bisschen darauf zu achten, aber das haben wir bisher auch ganz gut hingekriegt, dass das nicht ein, ich sage jetzt mal so ein Betreuungsersatz wird, denn das ist es gerade nicht, was wir wollen, sondern unser Schwerpunkt bei diesen Projekten liegt tatsächlich eben auf diesen neuen, alternativen, anderen Beziehungen, die da möglich sind.
Ja, das stelle ich mir, also ich glaube, ich hätte es mir ab und zu als Kind auch mal gewünscht, weil gerade heutzutage zieht man ja auch weg, weil die Mobilität ja immer größer wird. Und als Kind braucht man eigentlich ab und zu so eine ältere Person. Und diese Liebe und Zuneigung ist ja, man wird ja auch ganz anders verwöhnt nochmal von Großeltern als von Eltern. Und auch hier, denke ich, ist es wieder von beiden Seiten. Für die Großeltern, die bleiben ja dadurch auch so in Bewegung und lassen sich nochmal auf die junge Generation ein. Auch mit meiner Oma haben wir jetzt ein Handy gekauft und die kommt jetzt mittlerweile nach einem Jahr richtig gut damit klar und ist auch dadurch richtig erreichbar. Und die hat sich schlauerweise jemanden gesucht, das von den Nachbarn, so ein Junge, der war irgendwie in der 6. Klasse und der hat ihr das alles gezeigt und sie hat dafür irgendwie 5 Euro gegeben und der hat sich total gefreut und sie hat sich gefreut. Und dadurch kam so eine Bewegung zueinander zustande. Das finde ich total schön, weil das ist ja jetzt auch so ein ähnliches Konzept.
Genau. Richtig, das ist hier gerade in Jena, ist das ja nicht wenig, ne? Also Jena Zuzugsgebiet und wir haben hier viele junge Familien, die eben wegen Beruf der Erwachsenen hierher kommen, wo eben genau diese Situation ist, dass die Großeltern nicht da sind und eben auch Familien, die wegziehen einfach. Ja. Also das ist nun mal so, Mobilität ist toll, aber auch Fluch so ein bisschen.
Genau.
Ne?
Und dadurch, dass Eltern ja wahrscheinlich auch immer beruflich sehr oft unterwegs sind, ist es schön für das Kind, wenn das Kind weiß, heute gehe ich mal wieder mit.
Genau.
Wie nehmen die Kinder das dann eigentlich wahr? Sagen die einfach irgendwie mit Opa, Oma oder Gruß?
Das ist nun auch nicht mein Projekt, aber das, was ich so mitbekomme, sind es ganz schöne Beziehungen, auch ob die jetzt wirklich Opa, Oma sagen. Ich glaube, auch das ist immer eine sehr individuelle
Eigentlich ist es einem
Geschichte.
Kind ja, glaube ich, auch fast. Hauptsache, der macht was
mit mir. Hauptsache, der macht was mit mir, ja. Also ich glaube, das ist auch eine Frage, ob das die Eltern wollen, ob das die sozusagen dann die Leihgroßeltern auch tatsächlich wollen. Also das ist ja schon eine Grenze der Intimität. Also und das kann und soll und muss jeder für sich selber einfach festlegen.
Ja. Genau, ne? Aber es ist schön, weil durch die Projekte entsteht nicht so diese Generationsspaltung, sondern es ist wieder so eine Verbindung untereinander.
Genau,
ist ja wahrscheinlich auch das Ziel, ne?
Ist auch, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war von Anfang an unser Hauptziel, dass wir Generationen miteinander in Verbindung bringen. Aber ja, es ist tatsächlich auch inzwischen ein großer, wichtiger Punkt bei uns hier im Verein auch. Wir sind auch Mitglied im MGH hier in Jena, also im Mehrgenerationenhaus. Mhm. Das ist auch so ein Bundesprogramm, wo auch verschiedene Einrichtungen in Jena da sind, eben weil wir das einfach originär natürlich hier mit all diesen Projekten auch erfüllen. Genau.
Ne? Und ein Projekt haben wir noch, wa?
ein Projekt haben wir noch, genau, das habe ich ganz vergessen, weil das ist dieses Neue, was so ein bisschen im Entstehen ist. Das gehört auch mit unter diese Rubrik der Leseprojekte. Das ist ein Projekt, tatsächlich in diesem Jahr neu initiiert, nennt sich, ist noch so ein bisschen Arbeitstitel, also so die ganz, ganz smarte Bezeichnung haben wir noch nicht gefunden, dafür Lesen für und mit Senioren. Ja. Klingt noch ein bisschen sperrig, ne?
Falls jemand noch eine Idee hat von den Hörern.
Ja, dann her damit sozusagen. Gerne. Okay, also das sind dann Ehrenamtliche, die eben auch mit der Begeisterung fürs Lesen kommen, die wir dann eben in diese Einrichtungen vermitteln, die dort Senioren treffen und Seniorinnen treffen und einfach mit ihnen gemeinsam lesen oder vorlesen, ja, oder über Literatur reden. Also das ist ganz, noch gar nicht so festgesorgt, beziehungsweise ist ganz offen, je nachdem, wie dann auch die Bedarfe da jeweils sind.
Genau. Ja. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch während Corona irgendwie.
Naja, ja, nein, nein, sozusagen. Also inzwischen haben wir ja den Status, dass viele Einrichtungen ja sich gekümmert haben. Viele Einrichtungen sind die dort lebenden Menschen auch tatsächlich schon immunisiert, also haben eine Impfung bekommen. Und es ist Gott sei Dank so, dass die Einrichtungen wieder geöffnet haben für Besucher. Natürlich mit entsprechenden Auflagen. Also es ist immer ein Test vorher notwendig und so weiter. Und es dürfen auch tatsächlich momentan nur Besuche stattfinden und keine Veranstaltungen. Das ist etwas, was wir jetzt auch gerade wieder neu erfahren haben, beziehungsweise halt erfahren mussten, um es mal so auszudrücken. Also das heißt, was wir gerade nicht machen können, ist in diesem Projekt diese Veranstaltung anbieten. Wir machen so einen Lesezirkel, sondern das würde, wenn dann eben jetzt gerade auf dieser Basis laufen, dass wirklich eben ein Mensch zu einem Senior dort ins Pflegeheim geht und dann eben mit ihm gemeinsam liest. Weil da kann ja auch Situationen geben, dass einfach ältere Menschen, die in so Einrichtungen leben, vielleicht eben Literatur verliebt sind, aber was weiß ich, aufgrund irgendwelcher Einschränkungen, das heißt nur, dass die Augen zu schwach sind oder dass die Konzentration nicht mehr da ist, nicht mehr selber lesen können.
Ja.
Ja, und dann ist es schön, wenn jemand kommt.
Das auf jeden Fall. Genau. Und dass es trotzdem noch irgendwie geht.
Genau.
Dann, ja. Wie macht ihr das eigentlich? Also die Pandemie hat euch auch irgendwie so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist schwierig, alles zu managen. Und es gibt ja bestimmt auch irgendwie so alle zwei Wochen, ihr setzt euch bestimmt öfter zusammen oder per Zoom oder mit Abstand, um zu beraten, was jetzt wieder für neue Konzepte gemacht werden müssen, oder?
Ja, ja, klar. Zoom und Abstand, das ist das Richtige, was
Zoom
du sagst.
Zoom ist das Wort des Jahres.
Ja, wahrscheinlich. Also. Ne? Also das haben wir hier gelernt. Das ist etwas, was ich ganz persönlich aus den letzten 12 Monaten mitnehme, dass ich tatsächlich fit geworden bin in diesen Punkten. Zoom-Konferenzen oder was weiß ich, welche anderen Medienanbieter es da noch gibt, ne? Also da Veranstaltungen durchzuführen. Wir treffen uns tatsächlich wöchentlich zur Teamsitzung, besprechen, wie läuft es in den einzelnen Projekten, was ist möglich. In der ersten, ja jetzt vor einem Jahr, ne, war es ja, wo es losging, da war es natürlich für uns alle erstmal so ein Schock und auch eine gewisse Schockstarre. Da fanden dann tatsächlich in vielen, vielen Projekten kaum Begegnungen statt. Da war es so, dass wir aber ganz, ganz viel und ganz intensiv, gerade aus dem Bereich der Altenhilfe, waren wir da in den Kontakten mit den Leuten selber. Also das heißt, damals habe ich ganz viel Telefonate geführt, psychosoziale Beratung oder auch seelsorgerliche Beratung gemacht mit den Senioren. Das waren sehr lange Gespräche, manchmal auch nicht einfache Gespräche.
Sehr intensiv,
einfach
wahrscheinlich
genau
auch,
da zu sein. Das gleiche eben mit den Familien passiert und den Angehörigen. Mit den Ehrenamtlichen immer wieder versucht, Kontakt zu halten, auch immer wieder Mut gemacht, sozusagen durchzuhalten. Und dann waren gerade jetzt im Bereich dieses Projektes von mir, also der Nahbahnprojekt, da waren die Ehrenamtlichen dann selber auch ganz schnell dabei und haben gesagt, okay, dann wenn wir uns nicht sehen können, können wir ja telefonieren miteinander. Also das hat geklappt.
Ach, schön.
Wir haben dann auch noch ganz kurzfristig ein neues Projekt, sozusagen das Corona-Nahbahnprojekt, aus der Taufe gehoben. Das heißt eben genau das. Wir haben gesagt, wenn Senioren einsam sind, sich alleine fühlen, nicht klarkommen mit der Situation oder Menschen grundsätzlich, können sie bei uns Kontakt aufnehmen. Und dann haben wir einfach auch Ehrenamtliche gesucht, die grundsätzlich sagen, Telefon ist okay, können sie machen. Auch da gibt es noch Kontakte, die noch über diese Basis bestehen. Genau, dann waren Ehrenamtliche von uns ganz aktiv in dieser ersten Zeit mit Einkaufshilfen.
Stimmt, für Senioren. Wenn auch jemand in Quarantäne ist.
Genau, so, ne? Das war gerade im Frühjahr, so März, April, Mai letzten Jahres, da haben wir hier Einkaufszettel aufgenommen und vermittelt und koordiniert und waren sehr, sehr dankbar und sehr froh über diese viele Rückmeldungen, die von Ehrenamtlichen kamen, also dass sich Leute hier gemeldet haben, einfach gesagt haben, das machen sie mit. Das war wirklich ganz, ganz große Hilfsbereitschaft da.
Da sieht man mal, wie groß, also was ihr schon alles geschaffen habt, auch an Stärke, ne? Dass da wirklich dann auch Menschen sagen, jetzt packen wir es. Und gerade in solchen Zeiten unterscheidet sich ja auch immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne? Will man es jetzt wirklich? Sind das die, also machen, können die Leute jetzt umdenken und neue Konzepte angehen? Und da finde ich es umso schöner, wenn die Leute dann sagen, ja, dann machen wir es per Telefon und Hauptsache, wir machen was. Genau. Denn nicht machen ist keine Option, ne?
Ja, richtig. Ja. Nicht machen geht nicht. Irgendein Weg muss gefunden werden.
Kein Training ist keine Option, sage ich immer. Und ja, nichts machen geht auch nicht.
Ja, das stimmt.
Ach, das ist schön, wenn die Ehrenamtlichen dann wirklich umgedacht haben. Und ganz am Anfang, das weiß ich noch, da waren wir alle komplett verunsichert, ob man überhaupt vor die Haustür darf und nicht. Und ja, das ist dann, ja, wie hat euch das getroffen? Ganz am Anfang, da wart ihr wahrscheinlich erstmal irgendwie baff, ne?
Ja, sicher. Wir waren ganz schön gelähmt, kann man tatsächlich sagen. Also eben bis in die persönliche Verunsicherung hinein, dass wir halt nicht wussten, ja, oder sehr schnell wussten, dass wir nicht diese Teamsitzungen mehr so machen können, wie wir sie machen. Und das ist etwas, was zumindest mir ganz wichtig ist, dieser kollegiale Austausch, von dem ich sehr profitiere, von dem wir, glaube ich, hier alle profitieren im Verein. Und schon allein das zu erleben, dass da eben auch eine Distanz stattfindet, dass sich KollegInnen zum Teil wochenlang nicht live gesehen habe, ne? Dann mussten wir das ja auch erst alle lernen, mit dieser Technik da umzugehen. Und wir haben eben auch ältere KollegInnen dabei, aber auch die haben es perfekt gemeistert. Das waren die ersten bei uns im Verein, die eine Online-Weiterbildung angeboten haben. Also von daher, da wurde man mal so ganz smart von hinten überholt. Ja, das war auch schön zu erleben. Ja, das hat die Zusammenarbeit schon etwas verändert dahingehend, dass man sich eben jetzt gezielter trifft. Also das ist so meine Erfahrung mit diesen Online-Meetings, was man sonst so, naja, so nebenher so ein bisschen miteinander besprochen hat oder wenn man sich in der Küche getroffen hat.
Ja, das ist
ne,
interessant, sowas. Dass du sagst, ich glaube, diese lockeren Zwischengespräche und diese Zwischentöne, die macht man nicht mehr, weil du hast 12 Uhr das Meeting und das beginnt dann und dann
genau.
Und will man deine ganzen Punkte abarbeiten und vorher hat man sich irgendwie noch eine halbe Stunde vorher zum Kaffee getroffen und ja, das stimmt, das ist mir...
Das hat's verändert. Und es war für mich dann auch irgendwann so eine Begründung wahrscheinlich, also das habe ich gemerkt, dass mich das wesentlich mehr, also jetzt ganz persönlich, wesentlich mehr gestresst hat, diese Art des Arbeitens. Ne? Also, aber genau wie du das sagst, man trifft sich 12, bringt alle Punkte ein, arbeitet das ab und dann, im besten Fall hat man 14 Uhr das nächste Meeting und das ist ein ganz anderes Thema und es gibt nur immer so einen ganz klaren, scharfen Cut zwischen den Dingen, ne? Und es ist eben, ja, kein warmer Übergang sozusagen.
Ja, genau, man muss irgendwie aufpassen, dass man so die Wärme zwischen den Gesprächen nicht verliert. Und ja, wahrscheinlich auch durch das Digitale, weil wenn man sich nicht so persönlich trifft und so richtig in die Augen schaut und diese Mimik und Gestik auch, ich fühle mich auch vom Laptop bei Zoom immer nicht so richtig real. Das ist irgendwie immer so ein bisschen, man guckt sich selbst auch oft an und dann denkt man sich, oh nee, muss ich jetzt eigentlich nicht.
Stimmt.
Und das ist ganz komisch, ne?
Ja, ist immer so. Ein selber kontrollieren, andere angucken oder wo guckt man hin, nach rechts oder nach links oder dann
das ist irgendwie und dann will man, ich glaube, diese Bewegung fehlt auch so ein bisschen dazwischen. Früher ist man vielleicht auch noch mal vorher durch den Park gelaufen oder so und jetzt sitzt man ja wirklich starr immer vor dem Computer und es ist gut, dass es das gibt, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, kein vollwertiger Ersatz.
Richtig, also genau, das habe ich mir dann irgendwann gesagt, es ist eine Hilfe jetzt in dieser Zeit, aber es ersetzt keinesfalls den realen Kontakt, die reale Begegnung, bei dem man sich eben auch bewegt, miteinander bewegen lässt sozusagen und voneinander bewegt wird, das ist schon was anderes.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis wahrscheinlich seit Corona, wie viel Wert die Bewegung auch hat und die zwischenmenschlichen Kontakte. Das war uns zwischendurch, ich glaube, gar nicht mehr so bewusst, weil wir ja viel auf Medien gesetzt haben und viel so auf Kommunikation. Und wir haben ja Kontakte, also ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken über Haushalte gemacht und mit wie vielen man sich da getroffen hat. Ja. Und jetzt wird einem das erstmal bewusst, wie viel Wert das innerlich auch für uns Menschen hat, dass wir einfach aufeinander auch angewiesen sind und wie schön das ist, sich zu treffen. Ich meine, früher war ich oft genervt, wenn man sich mal wieder treffen musste und jetzt, ich glaube, ich hoffe, wir nehmen das viel intensiver danach auch wahr und sind wieder dankbarer für unsere ganzen Kontakte.
Ja, bleibt mal abzuwarten, wie sehr der Mensch sich da vielleicht auch belehren lässt oder davon lernt, genau, ja.
Wie macht ihr es im Team? Wie motiviert ihr euch? Am Anfang war es bestimmt irgendwie, noch ganz gut mit der Motivation, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen nach einem halben Jahr so ein bisschen Demotivation auch kommt.
Ja, ich habe letztens irgendwann mal gesagt, die Standardphrase oder meine Standardphrase von 2020 und jetzt auch schon 2021 ist, wird schon wieder, schaffen wir schon. Also irgendwann konnte ich diesen Satz wirklich nur noch ganz schwer über die Lippen bringen, weil ich merkte, wie oft ich ihn irgendwo hinten dran noch gesagt habe, ne? Ja, es ist war nicht ganz einfach. Also wir hatten tatsächlich hier auch untereinander häufig Gespräche, die dann eben dahingehend waren, dass wir, also wir haben es uns dann einfach auch erlaubt, sage ich mal. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit dieser kollegiale Austausch und eben auch einfach die Begegnung, dass wir uns das auch zugestanden haben, dass wir auch gesagt haben, okay, ich fühle mich auch belastet. Das ist nicht einfach in der Situation, dass wir einfach da uns den Raum auch genommen haben, das uns mal sagen zu können und eben gar nicht immer so unter den Zwang, wir müssen uns motivieren, sondern eben einfach auch mal das zugelassen haben, dass es alles ganz großer Mist ist, der da abläuft und dass das auch drückt auf die Seele und dass es schwer ist und also, dass man es nicht immer wegdrücken muss eben, sondern dass man das auch akzeptiert, dass es da ist.
Ja, da bin ich auch so ein guter Fall für. Ich habe auch, wie du immer gesagt, ah, komm, bleib positiv, wir passen, machen das alles. Aber einfach auch dann in Momenten dann auch mal die Schwäche zulassen und miteinander reden und einfach auch mal sagen, oh, irgendwo kann ich auch nicht mehr und nehmt nicht alles so persönlich, was ich vielleicht jeden Tag von mir gebe. Das ist gut, dass ihr das gemacht habt, auch so für das Team und eure Größe untereinander. Wie viele seid ihr? Ich hatte es dich eben schon mal gefragt, ne? Also jetzt so im Team, im Inneren, es gibt ja so einen inneren Kreis, ne?
Ja, also ich habe tatsächlich nochmal überlegt kurz. Wir sind tatsächlich, haben die Aufgaben schön verteilt. Also es gibt die einzelnen Projektleiter, Leiterinnen. Und dann haben wir eben auch Leute, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind oder eben für die Technik zuständig sind, unsere Vorständin, für die Buchhaltung und so weiter. Also jeder hat so seinen kleinen Aufgabenbereich. Das sind nicht immer hauptamtliche Stellen. Hauptamtliche Stellen sind tatsächlich im Verein nur bis dato 3, 4 sozusagen. Wenn man jetzt mal Minijobs mitberechnet, dann vielleicht 5. Aber die anderen machen auch viel ehrenamtlich sozusagen in der Projektleitung. Und da sind wir, um jetzt die Zahl endlich zu sagen, bei so 14, 15 Leuten, die wir hier dieses Kernteam ausmachen und die wir uns dann eben schon auch versuchen, eben mehr oder weniger regelmäßig wöchentlich zu treffen. Es sind nicht immer alle da bei den Teamsitzungen.
Ja, wie das aber immer so ist.
Wie das eben so ist. Das ist das Leben, genau.
Ja. Ne? Genau, 14, 15 Leute und die machen das dann wahrscheinlich alle hauptberuflich?
Nee, eben oder? Nicht. Also das sind nicht, nur, also mit, sag ich jetzt mal, über, mit mehreren Stunden über einer halben Stelle angestellt sind es halt hier 3 Leute. Dann gibt's Minijobs, 1, 2, 3. 3 werden es jetzt sein, genau. Und dann eben die anderen ehrenamtlich, beziehungsweise mit so einer Aufwandsentschädigung Leitungsfunktionen für das Projektleiten, ne, sozusagen. Genau, ja. Also die dann eben wirklich sich eben zum Beispiel um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, wie ich das gerade gesagt habe, ne? Und sowas. Genau.
Ach, okay. Gibt es so Momente, jetzt blickt man ja bestimmt auch zurück auf die letzten 10 Jahre, gibt es so einen Moment oder mehrere, die dich so richtig geprägt haben, wo du gespürt hast, oh, ich bin jetzt richtig stolz auf 1000 Taten und auf den Verein und das ist eine fiese Frage jetzt aus dem Nichts.
Tatsächlich, ne? Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Also wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz persönlich antworte auf diese, gerade mit den letzten Impuls, wie du gesagt hast, ich bin stolz darauf, dann ist das, habe ich solche Momente tatsächlich, sag ich mal, gar nicht ganz so selten. Deswegen sage ich mal, ich habe
wirklich... Nö, das darf man auch zugeben, finde ich.
Ich habe einen ganz tollen Job hier innerhalb dieses Vereins, muss ich wirklich sagen. Also mein Projekt ist so eine Sahneschnitte, weil ich habe so wunderbare Begegnungen mit den älteren Menschen und dann auch mit den Freiwilligen und dann die Momente, wo ich die beiden eben miteinander matche und dann auch miteinander vorstelle. Und dann, kommen dann hier eben dann irgendwann so Anrufe von den SeniorInnen und sagen, ach, wie toll und wie schön sie das gemacht haben. Und das ist ja so ein Geschenk, die Person, die da zu mir kommt, ne? Und dann sage ich immer, das ist, also ich freue mich, wenn wir dieses Feedback bekommen. Ja, das hat auch irgendwas mit unserer Arbeit, dem Verein oder mit dem, was ich tue, zu tun. Aber im Prinzip sahne ich dabei ja immer den Dank ab, der eigentlich an die Ehrenamtlichen gehört, die da auch die Besuche machen. Ne?
Ja, aber du hast ja vermittelt. Das ja, ist ja, auch
ja, ich weiß es.
Aber ich weiß, was du meinst,
so.
Ja.
Und von daher diese schönen Momente zu erleben, ja. Wo ich einfach so das Gefühl habe, ja, und hier konnte unterstützt werden, hier konnte irgendwie ein Lachen herbeigezaubert werden, hier sind schöne Dinge passiert. Das ist so etwas, was mich ganz zufrieden macht tatsächlich. Ja. Und da hat sicherlich jeder Projektleiter, jede Projektleiterin für sich selber auch ganz eigene Erfahrungen jeweils in ihren Projekten, wenn sie so dieses Feedback bekommen. Mhm. Ne? Ansonsten ist immer schön natürlich, wir haben jedes Jahr immer so ein großes Fest, unser 1000-Dank-Fest, wo wir alle Ehrenamtlichen einladen. Das sind immer so schöne Highlights, wo
jetzt
man einfach...
Jetzt digital oder?
Ja, tatsächlich jetzt digital. Also ja, ja. In diesem Jahr wird es, im letzten Jahr musste es ausfallen, das Fest. Mhm. Und in diesem Jahr haben wir uns eben verschiedene Aktionen überlegt zu unserem Geburtstag. Und es wird auch tatsächlich eine digitale Feier geben.
Am 20. Mai wahrscheinlich.
Nee, nicht am 20. Mai, da ist der Gründungstag. Ach da so, machen wir, okay. Machen wir was anderes. Da wird's, kurz danach wird es noch mal einen Beitrag im OKJ geben. Okay. Am 27.05. über den Verein. Das digitale Vereinsfest ist am 3. Juni.
Okay.
Und da haben wir auch schon an die Freiwilligen mal so eine Vorabinformation geschickt. Da wird es dann auch noch Einladungen geben. Da wollen wir das einfach mal probieren. Mal schauen, wie viele sich darauf einlassen können. Ja. Also das wird auch für uns eine erste Erfahrung
definitiv
werden. Aber das soll auch das 1000-Dank-Fest nicht ersetzen. Also das wird es geben.
Und so da was haben kann man, glaube ich, auch nicht ersetzen, nee, oder?
Nee. Das ist schwierig. Eben, weil es auch Leute gibt, die gar nicht mit diesen Medien vertraut sind, die das nicht wirklich wollen. Ne? Ja. Und das kann man ja auch verstehen.
Das glaub ich.
Also das Fest ist angesetzt und da hoffen wir mal einfach, dass wer auch immer gut mitspielt, dass wir da auch gesegnet dieses Fest feiern können am 7. September. Also wir hoffen einfach, dass da bis dahin die Wogen so ein bisschen geklättet sind.
Und vielleicht draußen.
Ich auf alle
schon
Fälle.
Eben beim Telefonat mitbekommen. Ne?
Genau, das wird draußen
also,
sein, wieder im Paradies.
Da wird der liebe Gott bestimmt die Sonne scheinen lassen, da bin ich mir sicher.
Genau, das ist der Plan. Also wir verhandeln schon jeden Sonntag. Bitte ich darum.
Könnte klappen, ja.
Könnte klappen, ne?
Müsste gehen, ja. Die 1000 Taten. Mir ist gerade so ein Spruch eingefallen. Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten können das Licht der Welt verändern. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der passt so gut zu eurem Verein und zu diesem Handeln. Und was du auch eben gesagt hast, dass jeder so seine kleinen Erfahrungen hat. Und wenn die Leute anrufen und dir das so berichten, da merkt man, man kann auch in einer geringen Anzahl irgendwie das Licht der Welt verändern und Bewegung bringen. Und ich glaube, ihr habt schon in den 10 Jahren sehr viel geschaffen, auch für Jena und in der Stadt Jena. Und du sagst ja auch selbst, ihr habt irgendwie so alle Altersstrukturen auch abgedeckt. Mhm. Das ist ja auch total genial, dass ihr wirklich von jung bis alt alle bedacht habt.
Ja, genau. War unser Plan von Anfang an.
Alles aufgegangen. Wie kann man euch eigentlich am besten finden, wenn Leute jetzt sagen, oh, ich bin interessiert, ich mache da mit, übers Internet?
Übers Internet findet man uns, also www.tausendtaten.de.
Ich hau dann auch nochmal alles in die Shownotes.
Okay, also, sehr schön. Ja. Dann brauche ich das jetzt gar nicht so. Also übers Internet findet man uns, da findet man alle Projekte aufgelistet, da findet man auch die anderen Kontaktdaten, also Telefonnummer und so weiter.
Habe ich ja damals auch so gemacht.
Genau, so hast du uns ja auch gefunden. Wir sind hier im Büro, im Prinzip ist das Büro jeden Tag besetzt. Man kann jeden Tag zu normalen Bürozeiten hier bei uns auch anrufen. AB gibt es, wir rufen zurück oder eben eine E-Mail schreiben.
Du antwortest ja immer sehr schnell, das weiß ich ja aus Erfahrung.
Ja, stimmt.
Ja, ach sehr schön. Und was mir auch eben noch eingefallen ist, es gibt ja auch viele, auch wie ich, die gesagt haben, ich möchte euch unterstützen oder wir möchten euch unterstützen. Meine Aktion läuft ja quasi noch. Ich musste sie pausieren wegen Fitnessstudio. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ja einen Shaker rausgebracht und das Motto war, schnapp dir einen Shaker und spende. Und mein Ziel ist es, so viel wie möglich an euch zu spenden und die Taten weiter wachsen zu lassen. Und du hast mir erzählt, dass das auch noch andere machen. Zum Beispiel gab es ja letztes Jahr die Aktion mit dem Staffelstab, dass sich da auch andere Leute motivieren und irgendwie so kreativ werden für neue Ansätze. Wie war denn die Story nochmal? Ich kann mich gar nicht... Das war auch so was Schönes, ne?
Ja, das war auch was. Das war hat tatsächlich auch mit deinem Thema gut zu tun, also Bewegung und so weiter. Das war, weiß nicht, ob du es kennst, es gibt den Firmenlauf.
Ja,
Jena.
Ich wollte dafür die Uni mitlaufen, letztes Jahr.
Na, ist ja auch ausgefallen.
Ja, genau.
Und das war dann so etwas, wo dann eine Firma in Jena, die eben auch normalerweise da mitläuft oder auch mitlaufen wollte, die dann eben gesagt haben, auch wussten, dass mit diesem Firmenlauf immer auch soziale Vereine unterstützt werden in Jena mit einem gewissen Maß. Und die haben gesagt, Laufen ist trotzdem wichtig und auch die Unterstützung für die Vereine ist wichtig. Ja. Gerade auch eben im letzten Jahr ist ja doch einiges anders gelaufen, eben auch in puncto Finanzierung und so weiter. Und dann hat diese Firma einfach gesagt, wir machen unseren kleinen eigenen Lauf. Also ob die jetzt wirklich die 5 Kilometer gelaufen sind, weiß ich nicht. Aber die haben das ganz süß gemacht. Ja. Die hatten dann damals eben auch so einen Staffelstab selber ja angefertigt, haben da eben auch noch das beschriftet und sind dann eben hier zu uns gelaufen ins Büro und hatten in der Belegschaft einfach ein bisschen gesammelt an Geld und dann haben wir da von der Firma beziehungsweise von der Belegschaft der Firma tatsächlich hier eine kleine Spende bekommen. Also ganz schön, diese Erfahrung zu machen, wer dann immer mal so auch an einen denkt. Also es gab auch andere Firmen, die dann eben einfach gesagt haben, okay, das ist toll, das ist unterstützenswert.
Ja.
Sei es nun, dass wir uns aus eigenen Erfahrungen kennen oder vielleicht eben einfach, weil sie es ja wo auch immer gefunden haben, weil sie ja mal vorbeigegangen sind, weil sie schon mal von uns gehört haben. Und das ist toll, es ist wichtig, solche Unterstützung natürlich auch zu erfahren.
Ja, das stimmt. Und dadurch gibt man ja auch immer anderen Menschen so den Ansatz, 1000 Taten, so das kann jeder versuchen zu schaffen.
Und genau.
Ja, ich bin mir sicher, bei euch sind es schon mehr als 1000 Taten. Und
muss man mal zählen, ja.
Ja, könnte man ja mal machen zum 10. Jubiläumstag. Ich habe zum Schluss immer noch so 2 Fragen, die so ein bisschen meinen Podcast gestalten. Mhm. Was sind denn für dich so 2 oder 3 wichtige Tugenden im Leben, wo du sagst, die begleiten mich so durch den Alltag und durch mein Menschsein?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Gelehrt hat mich das Leben, dass ich geduldig sein muss. Aber das war eine schwere Lehre, in die ich da gegangen bin, tatsächlich.
Ja, ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, Geduld ist meine Tugend, Gelassenheit mein Schwert. Und ich finde, das bringt sehr gut auf den Punkt, weil ich finde, geduldig zu sein ist ganz schwierig und gelassen zu sein auch. Gerade jetzt in diesen Zeiten merkt man es wieder, weil man will am liebsten jetzt wieder voll Turbo und durchstarten und die ganzen Projekte umsetzen. Ja. Du bist ja auch so ein Mensch, der viele Projekte mal plant und am liebsten irgendwie aktiv ist. Und da auch wirklich geduldig zu sein, auch mit so einem Verein. Ganz am Anfang wünscht man sich ja auch gleich irgendwie viral zu gehen und ganz viele anzusprechen. Ja. Aber es braucht eben auch wirklich Zeit, den Menschen das irgendwie nahe zu bringen. Und jede gute Sache braucht, glaube ich, extrem viel Zeit. Mein Sozialkundelehrer hat damals mal gesagt, um eine Sache richtig gut zu können, muss man 10.000 Stunden investieren. Ja? Du kennst es, ja. Aber ich glaube, Geduld, das fällt uns Menschen immer am schwierigsten, ne?
Ja, klar. Und gerade wenn man so, irgendwie so ein energiegeladen ist, wie du das auch sagst. Ja. Und das ist auch etwas, also ich bin keinesfalls perfekt oder gut darin, dass ich in Geduld bin. Ne? Also ich stoße da auch immer wieder an meine Grenzen, aber ich habe es einfach im Bewusstsein, dass ich das eben auch üben sollte oder üben muss. Ja, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, das zur Perfektion zu treiben, aber so richtig vertrauen.
Ja, wenn man immer 1% besser wird und sich das auch bewusst macht, dann bringt es ja schon sehr viel.
Ja, und was noch? Eine 2. Tugend, da würde ich jetzt mal spontan sagen, vielleicht dieses, ich kann. Auch das hat mich hier so ein bisschen die Arbeit auch mitgelehrt. Also ich kann sehr, oder ich empfinde Dankbarkeit als eine sehr wichtige Tugend. Ne? Also Dankbarkeit aber nicht nur gegenüber, sag ich jetzt mal, anderen, natürlich, selbstverständlich, gegenüber, wenn ich von jemandem etwas bekomme, ganz klar, aber auch dankbar sich selbst gegenüber zu sein, weil man etwas geschafft hat oder weil man zu etwas ermutigt hat oder ermutigt wurde, Dankbarkeit für das Leben zu haben, Dankbarkeit für diese Welt zu haben. Das ist, glaube ich, auch etwas.
Das verändert auch nochmal ganz groß das Bewusstsein, wenn man irgendwie so mit dieser Dankbarkeit rangeht. Ne? Ich meine, durch die Projekte hast du ja auch viel Beziehung auch zu Problemen, jetzt zum Beispiel wie Demenz oder Altwerden oder Problemkinder wird es ja sicherlich auch geben, die vielleicht das Schriftbild noch nicht so gut erlernt haben. Und dadurch hat man, glaube ich, auch wieder ein ganz anderes Bewusstsein gegenüber sich selbst, für was man alles dankbar sein kann, weil wir nehmen das ja alles immer auch sehr selbstverständlich wahr. Das ist, also ist eine sehr gute Tugend, das kann ich nur unterstreichen.
Ja,
das stimmt. Und meine letzte Frage ist immer noch, was ist denn dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen?
Ja, ist ganz anderes jetzt.
Ist was
die kulinarische
ganz anderes.
Spezialität zum Schluss.
Also mein Lieblingsessen ist tatsächlich ein Essen aus meiner Kindheit. Und wenn ich das jetzt sage, wirst du es nicht kennen, das heißt Wurstelknödel. Kennst du nicht, ne?
Nee, nicht wirklich, also,
tatsächlich. Also
man kann sich was vorstellen, aber ich
das kenne ich von meiner Oma oder meine Oma hat das immer gemacht und ja, natürlich kann es niemand so gut machen, wie es meine Oma damals gemacht hat, aber inzwischen versuche ich es auch zu machen und meine Kinder essen es tatsächlich auch ganz gerne bei mir. Vielleicht ist den einen oder anderen Pflaumenknödel ein Begriff. Das sind einfach so aus Kartoffelteig gemachte kleine Knödelchen sozusagen und da ist innen eine Pflaume eingerollt sozusagen.
Das, aber eher süß dann.
Genau, das ist süß und eben das Äquivalent, das herzhafte Äquivalent dazu sind eben jene Wurstelknödel, wo eben dann so ein kleines Stückchen, so ein Zentimeter großes Stückchen Wiener Würstchen sozusagen eingerollt ist in diesen Kartoffelteig und dann wird das eben im Wasser kurz warm gemacht und dann kommt da so ausgelassener, nichts für Vegetarier, ausgelassener Speck drüber auch noch, also ja, etwas ganz Herzhaftes und dazu isst man Kraut, also das ist so ein Gericht, was ich wirklich sehr mit meiner Kindheit verbinde und da weiß ich noch, das war bei uns immer Wettessen und wie viele schafft man von diesen Dingern.
Und was war...
Also ich bilde mir ein, dass meine, die sind so, weiß ich nicht, so 2 Zentimeter im Durchmesser, so 2,5, 3. Ich bilde mir mal ein, dass meins irgendwo so um die 15 rum war. Mein Sohn hat mal 22 geschafft und danach lag er auf dem Fußboden und hat sich nicht mehr bewegt. Ne? Also von daher, ja, das ist einfach, ja.
Witzig. Ach schön.
Sowas viel Nostalgie hängt da dran.
Ja, das stimmt. Also ich danke dir für deine Zeit, die du dir genommen hast für mich und für den Podcast und für die Folge. Und ja, ich hoffe, wir können ein paar Menschen erreichen mit eurem Verein. Und ich finde das auch schön, dass du nochmal so eine Innenansicht gegeben hast über euren Verein. Weil ihr macht ja wirklich viele tolle Projekte und viele tolle Sachen. Es lohnt sich einfach, darüber zu wissen und vielleicht auch dran teilzuhaben.
Ja, gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. War auch das erste Mal für mich, aber ganz toll, ne? Dankeschön.
Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.